und lass mich nicht sinken, wenn sich die Kräfte der Lüge aufblähen und mit dem Scheine der Wahrheit sich schminken. Lass doch viel heller dann deine Kraft sehen. Steh mir zur Rechten, o König und Meister, lehre mich kämpfen und prüfen die Geister. Das war der nächste Vers. Ich denke, das wollen wir auch für heute Abend als Gebet haben. Aus der Offenbarung möchte ich ein paar Verse lesen, und zwar Kapitel 12 von Vers 7. Und es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten wieder den Drachen. Und der Drache stritt und seine Engel und siegten nicht. Auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward gestürzt der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er ward geworfen auf die Erde. Und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Meine Freunde, es ist unsagbar schwer, in einer so kurzen Zeit ein so weites Thema aufzureißen. Und es ist einfach nicht drin, wirklich jeden Abend geschlossen dazu bringen, als eine Einheit, weil dann einfach zu viele Fragen überbleiben. Und so möchte ich wohl auch sagen, was gut, wenn wir alle Vorträge hören, damit wir ein richtiges Bild darüber bekommen. Es ist auch darum so schwer für mich, weil ich ja beides soll. Einmal aus meinem Erleben berichten, dann aber auch vom Wort Gottes her die Sache beleuchten. Dieses Wort aus der Offenbarung kann uns eine Hilfe bieten. Haben Sie sich schon einmal darüber Gedanken gemacht, dass Gott, der heilige Gott, es sich gefallen lässt, Stunde um Stunde, Jahrhundert um Jahrhundert, in der Gegenwart des Teufels zu leben. Stunde um Stunde steht Satan vor Gott und verklagt die Heiligen. Und der Himmel, der ist wahrhaftig reiner als so ein Menschenleib. Und wenn es Gott nicht gefällt, aber wenn es Gott zulässt, und noch erträgt, dass in seiner Gegenwart der Teufel ist, im Himmel. Meint ihr, wir wären so heilig, dass in unserem Leben nicht auch der Einfluss des Teufels sein könnte? Und das ist doch gerade, was so viele Christen einfach nicht begreifen können, dass ein Mensch sowohl unter dem Heiligen Geist stehen kann, unter seiner Führung und seinem Einfluss, und zur gleichen Zeit auch unter dem Einfluss finsterer, dämonischer Mächte. Meine Lieben, wenn wir das nicht begreifen, dann verstehen wir das ganze Phänomen der charismatischen und Pfingstbewegung nicht. Ich will noch einmal von mir selber berichten. Bevor ich Pfingster wurde, da war ich ein Gotteskind. Ich war ein Glied am Leibe Jesu. Ich hatte das Zeugnis des Heiligen Geistes, ein Gotteskind zu sein. Und dann wurde ich Pfingstler. War ich nun kein Gotteskind mehr? Oh ja, ich war es. Ich liebte den Herrn Jesus. Ich eiferte um ihn. für ihn. Ich meinte ihn. Und doch war es ein anderer Geist, der aus mir heraussprach. Ich habe Prophezeiungen abgegeben, die so wörtlich, wie ich sie gesagt habe, in Erfüllung gegangen sind. Es war ein anderer Geist. Ich wusste es nur nicht. Mir ist es einmal aufgegangen, als das Volk Israel in der Wüste war, Mose oben auf dem Berge Sinai, unten macht dann Aaron das goldene Kalb. Nachdem sie das Kalb fertiggestellt haben, ruft Aaron aus, morgen ist Jehovas Fest. Und dann kam das Volk am anderen Tag zusammen und beteten, ja, was beten sie an? Sie sprachen Jehova und beteten den Teufel an, beteten das goldene Kalb an. Das genau geschieht in der Pfingstbewegung. In einer unserer Abendmahlversammlungen hatte eine liebe, treue, gläubige und auch intelligente Schwester eine Vision. Sie sieht über der Versammlung den Herrn Jesus mit den Wundmalen in den Händen, mit der Dornenkrone, sieht an den Spitzen der Dornen die Bluttröpfchen und ein ganz wunderbares Licht geht von ihm aus. Dann sieht sie unter ihm die Gemeinde und sieht, wie dann die Blutströpfchen von seiner Dornenkrone fallen, und zwar auf die Herzen der dort Sitzenden. Und jedes Mal, wenn dann so ein Blutströpfchen auf ein Herz fiel, wurde es an der Stelle schneeweiß. Soweit die Vision. Und dann spricht Jesus durch diese Frau. Und sie sagt, und nun spricht der Herr. Meine Kinder, was habe ich gelitten? Was hat es mich gekostet, euch zu erlösen? Seht meine Wundmale, seht meine Schmerzen. Alles das tat ich aus Liebe zu euch. Und seht die Kraft meines Blutes. Das ist der Weg, dass ihr reines Herzens werdet, durch die Kraft meines Blutes. So ungefähr ging das weiter. Wir wollen noch einmal an gestern Abend denken. Ich sagte, wenn man drin ist, dann hört man nicht nur, so wie Sie heute Abend hören, was ich sage, sondern wenn man drin ist, dann ist man sogleich auch unter dem Einfluss. Und Sie können sich wohl vorstellen, wie dann die Geschwister und all die Gemeindeglieder tief innerlich bewegt und ja, erfasst waren. Jesus selber redet zu ihnen, er offenbarte sich ihnen, und es war ein Satansgeist. Und nachdem dann diese Botschaft gegeben worden war, dann hat die Gemeinde gelobt und gepriesen, hat ihn angebetet und ihm dafür gedankt, dass er sich uns so geoffenbart hat, und haben den Teufel angebetet. Wir sagten Jesus, wir meinten Jesus, aber es war nicht Jesus, es war Satan, ein Satansengel. Darum bin ich dankbar auch für das Wort, das Bruder Langhammer zu Beginn gelesen hatte. Ich brauche es nur nicht zu lesen, dass sich tatsächlich der Engel verstellt, dass sich der Satan verstellt in einen Engel des Lichtes, ja sogar in Jesus Christus selbst. Johannes Seitz, ein Vater in Christo um die Zeit der Jahrhundertwende, er hat es selber erlebt. Er hat einmal gesagt, zu seiner Zeit, zu Beginn der Pfingstbewegung, da geschah es oft noch so, dass die Geister als Engel aus den Menschen heraussprachen. Und dann sagte er, es wird die Zeit kommen, da wird Satan nicht mehr als Engel sich offenbaren, sondern er wird sich offenbaren als der Heilige Geist, als Jesus Christus selbst. Und wie bald ist das gekommen? Ich möchte noch etwas aus meinem Leben berichten. Nachdem ich dann die Geistestaufe empfangen habe, ich weiß nicht, ob es nötig ist, über die Lehre der Geistestaufe zu sprechen. Vielleicht wird es Bruder Langhammer mal tun, vielleicht kommt ich noch mal dazu. Jedenfalls, als ich dann die sogenannte Geistestaufe empfangen hatte, bekam ich dann ja auch die Gaben dazu. Ich sagte gestern, ich betete, Herr, gib mir die Gabe der Auslegung, weil es sein Wort sagt. Und als ich dann die Auslegung hatte, betete ich auch um die Gabe der Prophetie. Wenn wir in unserer Bibel das Wort Weissagung finden, dann meint das im Urtext immer Prophetie. Wir kennen da nur das Wort Prophetie. Also bat ich auch um die Gabe der Prophetie. Mich hatte das damals so sehr bewegt, als ich einmal ein Buch von Markus Hauser las, von jenem bekannten Schweizer Pfarrer. Und zwar schrieb er dort in dem Buch Am Gnadenthron am Ende seine Erfahrung mit der Geistestaufe. Er las in der Bibel, dass wir um den Heiligen Geist beten sollen. Und er empfand in seinem Herzen auch den Mangel an Heiligem Geist. Nun hat er lange gebetet und betete. Und dann empfing er es, eine Feuerwoge durchflutete ihn und es war wunderbar. Und dann die Folgen davon waren, wenn irgendein Mann oder eine Frau zu ihm kamen, auf dem Wege, er wusste es noch gar nicht, sagte ihm der Geist, der oder die kommt zu dir mit dem und dem Anliegen und das sollst du dem Betreffenden sagen. Und das passierte auch. Das hatte mir damals sehr Eindruck gemacht und mir imponiert. Und als ich nun auch die Gabe der Prophetie hatte, habe ich das Gleiche getan. Wenn ich also irgendwo einen Besuch machen wollte, seelsorgerlich, dann betete ich vorher, bitte Herr Jesus, leite mich und du kannst mir doch Gnade schenken oder schon Weisheit geben, wie soll ich handeln, was erwartet mich? Und dann geschah es, entweder ich sprach in einer fremden Sprache, bekam dann die Auslegung dazu, manchmal aber auch in einer direkten Prophetie, in einer Weissagung, so dass ich selber sprach, für mich. Ich war überzeugt, der Herr Jesus sprach jetzt zu mir und sagte mir, das und das erwartet dich, so sieht es um die betreffende Person aus, das sage ihr und behandle. Das stimmte auch. Sie verstehen, dass wenn man so etwas erlebt, man natürlich davon zutiefst durchdrungen ist, das kann doch nur der Heilige Geist sein. Nachdem ich also zunächst einmal die Gaben bekommen hatte, suchte ich weiter und kam dann in ein christliches Erholungsheim in der Nähe Hamburgs, Neugraben, geleitet damals von einer Frau, Emmy Götz. Dieses christliche Erholungsheim dort in Hamburg, Neugraben, wurde dann die Wiege unserer Gemeinde überhaupt. Alle unsere Gemeindeglieder in Bielefeld sind durch Neugraben gegangen. Sie wurden dort gelöst, zum Teil getauft mit dem Heiligen Geist, bekamen Gaben und so weiter mehr. Und so waren wir also eine regelrechte Pfingstgemeinde. Aber als ich zum ersten Mal von Neugraben weg war, glücklich und fröhlich, ich kann euch das gar nicht sagen, gestern haben Sie vielleicht etwas davon gespürt, welch eine bezaubernde Kraft gerade diese Pfingstbewegung in sich hat. Ich verstehe ja, wie es sich ausbreitet, wie die Menschen erfasst werden. Dann hörte ich von einer anderen Richtung, nämlich von der Richtung der Spätregenleute. Sie kommen aus Südafrika. Und dort war in Holland, in Beilstein, auch so ein Glaubenshaus. Und dann hörte ich, da geht es noch tiefer als in Neugraben. Nun, wer möchte nicht noch tiefer, wer möchte nicht noch mehr erleben? Also fuhr ich auch nach Beilstein, nach Apeldoorn, Beilstein in Süddeutschland, nach Apeldoorn in Holland, mit einigen aus Gütersloh. Und dort sind dann die Propheten. Diese Propheten offenbaren Sünden. Erwähnt es jetzt schon einmal. Es war eine heilige Atmosphäre dort in dem Hause. Ich sagte Ihnen ja schon gestern, wenn in einer Versammlung diese prophetische Gabe ist, dass Sünden geoffenbart werden, dann scheut man sich zu sündigen. Dann ist da eine heilige Atmosphäre. Jetzt kann gleich die Gegenfrage kommen, hat denn der Teufel ein Interesse daran, dass Menschen ihre Sünden bekennen, Buße tun? Dort in Apeldoorn werden also die Sünden geoffenbart. Ich komme gleich auf die Beantwortung der Frage. Wir kamen da hinein in das Haus. Heilige Atmosphäre, Stille. Wir kamen gar nicht mal so ohne weiter herein in das Haus. Wir mussten in einem kleinen Vorraum stehen bleiben und wurden dort erst einmal mit dem Blut Jesu besprengt. Die Schwester sprengte uns schon mit dem Blut Jesu, so machte sie das. Und dann wurden all die Teufel ausgetrieben und die Bindungen abgeschnitten, die noch von draußen an uns hingen. Und dann durften wir hineingehen in das heilige Haus. Da sind Menschen, die meinen es aufrichtig. Wenn man die Beten hört, ist man zutiefst erfasst. Und dann wurden wir durchgebetet. Das heißt, wir waren in einem Raum, etwas länger als dieser Raum hier, Teppichboden belegt. Wir waren zu fünf, auch wie das so, wir mussten uns dort an die eine Stirnwand knien, am liebsten lang hinlegen, mit dem Gesicht zur Erde. Und dann fingen die Propheten an zu beten. Sie waren in einer khakifarbenen Uniform und legten sich lang auf den Boden und fingen an zu rollen. Nun, ich muss sagen, ich bin da etwas ungehorsam gewesen. Uns wurde nämlich gesagt, wir sollen nicht aufgucken, sondern immer schön auf die Erde gucken, beten, Augen zu. Und wenn wir dann hörten, dass die Propheten beten, dann sollten wir stille sein. Und während wir dann so knieten oder lagen, mit einem Mal hörte ich, entschuldigt, aber da konnte ich nicht, da habe ich aufgeguckt. Und dann sah ich, das war mein Verhängnis, da sah ich, wie diese Männer nun hin und her rollten. Und während sie rollten, immer so mit Händen und Füßen schlugen, dann bum, 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 und wenn sie liegen blieben, dann bum, nochmal so richtig. Und so kam sie ganz dicht am Terran. Ich habe mich geduckt, ich denke, gleich bekommst du ein Bitte. Aber bekam nicht. Und dann kam der leitende Bruder, der Leiter des Heimes dort, von hinten und duckte mich. Gut, ich habe genug gesehen. Und dann fingen mit einem Mal einer dieser beiden Männer an zu sprechen, in Südafrikanisch, das verstanden wir natürlich nicht, mit einer Donnerstimme und wie ein Maschinengewehr. Und der eine hatte gerade aufgehört, da fing der andere an, das war enorm. Und so gingen das hin und her, hin und her, hin und her. Als dann die beiden fertig waren, dann durften wir rausgehen. Dann wurde das alles auf Tonband aufgenommen, dann wurde es von Südafrikanisch auf Deutsch übersetzt, der leitende Bruder, der konnte auch Deutsch sprechen. Und dann wurden wir hineinzitiert und uns wurde vorgelesen, was der Herr gesagt hat. Ich war der Vierte, der in die Reihe kam. Und als ich dann hereinkam, eine heilige Atmosphäre, etwas Dämmerlicht, man kniete neben den Stuhl oder vor dem Stuhl und dann las der Bruder Landherr vor, was der Herr gesagt hatte. Ich erinnere mich noch, das allererste, was da stand, war, du stammst aus einem halsstarrigen Geschlecht. Entschuldigt, ich dachte gerade an mein Kuchen da, ne? Aber dann ging das so grausam weiter. Ich war da gekommen. Ich weiß, auf dem Wege nach Holland, da überlegte ich mir schon, sind in deinem Leben noch Sünden, die du nicht bekannt hattest? Das habe ich getan. Ich habe wirklich mein Leben bereinigt vor Gott und vor Menschen. Das war bitter. Aber das wollte ich. Ich wollte einmal auch vor Gott unverklagbar dastehen. Und nun überlegst du, sind da noch irgendwelche Sünden, die du nicht bekannt hattest? Nun, Kleinigkeiten fielen mir noch ein. Die war ich dann auch gerne bereit, noch zu bekennen. Das wollte ich auch. Aber was dann mir gesagt wurde, das war so grauenhaft, dass ich den Bruder unterbrochen habe und habe gesagt, entschuldige mal, das ist doch gar nicht für mich. Das bestimmt ein Irrtum mir, das gilt für jemand anders. Nein, sagt er, das gilt für dich, du warst der Vierte von der Wand, ja, das bist du. Aber sag, das habe ich doch nicht getan. Ja, sagt er, weißt du, wir haben manchmal Menschen hier, die leugnen, was der Heilige Geist gesagt hat. Ich weiß, da war mal vor kurzem einer hier, der hat auch nicht angenommen, was der Heilige Geist gesagt hatte. Und dann ist er kurze Zeit später verunglückt, tödlich. Aber entschuldige bitte, das habe ich doch wirklich nicht getan. Vielleicht hast du es vergessen. Ja, vielleicht, naja, was da gekommen war, das war wirklich grauenhaft. Ich hätte Blut an meinen Händen. Ich sage, vielleicht im Krieg, dass ich jemanden erschossen habe. Nein, sagt er, das meint das nicht, sondern regelrecht bemordet. Ja, das habe ich doch nicht. Ja, und ich weiß, da war auch mal eine andere Frau hier, die hat auch nicht angenommen, was der Heilige Geist sagte, und da passierte wieder was anders Schreckliches. Ich muss euch sagen, man ist da drin und unter diesem Einfluss, unter diesem Eindruck. Und ein anderes, was ich getan haben sollte, ich war kaum auszusprechen, ich hätte mit Schweinen Hurerei getrieben, Unzucht getrieben. Ich sage, aber bitte, das habe ich doch nicht getan. Vielleicht hast du es aber vergessen. Kann man das vergessen? Und so ging das weiter. Bis nachher sagte, weißt du, Bruder, einige Dinge stimmten auch. Wisst ihr, wenn ich irgendeinem von euch Sünden erzähle, dann stimmt immer irgendwo auch welche. Dann habe ich ihm gesagt, weißt du, tu mir doch einen Gefallen, geh doch mal zu dem Propheten und sage ihm, das habe ich nicht getan. Das hat er noch nie getan in seinem Leben. Aber dann tat er das. Er wagte es, zum Propheten zu gehen und sagte da, der Bruder Hedding, der sagt, er hätte das nicht getan. Und kommt runter mit der Botschaft, wortwörtlich, so hat es der Heilige Geist gesagt und so stimmt es. Aber du sollst einmal auf Sack und Asche Buße tun und um Licht bitten, damit Gott dir Licht gibt. Bist du bereit? Ja. Entschuldige, heute rückblickend kann man das natürlich anders sprechen, als man das damals so erlebt hatte. Dann holte er da aus der Ecke so einen Sack, rollte ihn auf, aus seiner Westentasche so ein Döschen mit Asche und streute das auf den Sack. Und ich musste mich dann drauflegen, lang und um Licht bitten. Das tat ich dann auch und er ging dann raus. Wenn ich dann betete, Herr Jesus, bitte gib mir Licht, dann kam ein ungeheurer Druck auf mich. Und jedes Mal, wenn ich sagte, das ist doch alles Blödsinn, das habe ich doch nicht getan, dann spürte ich irgendwie, wie das von mir liegt. Und so ging das immer hin und her, immer hin und her. Dieser Angst, der Heilige Geist hat gesprochen, aber ich habe es doch nicht getan, das war grauenhaft. Aber ich habe mich denn durchgerungen, ich habe es nicht getan. Als der Buddha wiederkam, hast du Licht? Ja. Nun, und was denn? Ich habe es nicht getan. Oh, naja, jedenfalls bin ich dann rausgegangen und sprach dann mit den anderen. Und die sagte mir, Wort für Wort hat gestimmt, was ihnen dort gesagt worden ist. Bis in die Kindheit zurück. Alles stimmte. Ich kann nur sagen, es war einfach die Gnade Gottes, dass er mich bewahrt hat. Dass er es nicht erlaubt hat, dass die Teufel mir meine Sünden sagen konnten. Meine Sünden sind bedeckt durch das Blut Jesu. Die brauchte mir der Teufel nicht vorzuhalten. Bei den anderen hat er das tun können. Bei mir hat er so grausame Sachen gesagt. Am anderen Tag fuhren wir wieder nach Hause. Aber, und nun kommt das, was ich sagen wollte. Während wir auf dem Auto saßen, nach Hause fuhren, mit einem Mal bekam ich Licht. Wisst ihr, ich war damals ja auch kein, ich war ein vernünftiger Mensch. Aber mit einmal bekam ich Licht. Stück um Stück erkannte ich, das stimmt und das stimmt und das hast du getan und das hast du getan. Es war zwar nicht genau so, wie das da gesagt worden war, aber ja, das wird es wohl so gemeint sein. Ich komme nach Hause, setze mich hin, schreibe einen Brief, lieber Bruder Landherr, der Heilige Geist hat recht gehabt. Ich bekenne mich schuldig, das und das habe ich getan. Bitte sag mir nur einmal, dass das keine Nächte sind. Bis ich nach längerer Zeit mal mit jemandem anders gesprochen hatte, der auch dort, ich glaube in Beistand war oder irgendwo, auch bei den Leuten dort, und da hat das auch nicht gestimmt, was mit ihm gesagt hatte. Und da dämmerte es bei mir. Vielleicht hat bei mir auch nicht gestimmt. Und dann habe ich gebetet. Es hat etwa ein Jahr gedauert, bis ich von dieser Last frei war. Etwa ein Jahr, dass ich aus dieser Angst herauskam, mich gegen den Heiligen Geist zu versündigen, bis ich die Kraft hatte, sagen, es ist ein Teufelsgeist, ein Satansgeist, der dort am Werk ist. Selbst bei denen die Wahrheit gesagt wird. Nun die Frage, hat denn der Teufel ein Interesse daran? Ich wurde einmal gebeten zu einer Frau, eine ältere Dame, auch Angehörige einer Pfingstbewegung in Bielefeld. Und dann berichtete sie mir Folgendes, dass sie ab und zu, eigentlich ziemlich oft, den Herrn Jesus sieht. Das war manchmal sogar so wunderbar, wenn sie dort an der Straße stand und der Verkehr war stark und sie kam nicht rüber, dann betete sie, ach lieber Herr Jesus, bitte hol mich doch über die Straße herüber. Wie lange soll ich hier noch stehen bleiben? Und dann sieht sie mit ihren offenen Augen am helllichten Tage, wie Jesus über die Straße kommt, mitten durch den Verkehr hindurch, nimmt sie an die Hand, sie spürt das und führt sie durch den Verkehr auf die andere Straße. Und tatsächlich, als ich da mit ihr sprach, lebte sie ja noch. Das klappte also. Und dann passierte es, eines Tages besuchte sie dort ein Evangelist. Als der dann weg war, erscheint ihr wieder der Heiland und sagt zu ihr, meine Tochter, wenn dieser Bruder noch einmal zu dir kommt, dann frage ihn doch einmal, warum er seine Frau mit der und der Frau betrogen hat und in Ehebruch lebt und nannte einen Namen, den sie noch nie gehört hatte, den sie nicht kannte. Nach längerer Zeit auf der Durchreise besucht dieser Mann sie noch einmal und dann sagt sie ihm, Bruder, sowieso, der Herr hat mir gesagt, ich soll dich einmal fragen, warum du deine Frau mit der und der Frau betrügst. Dann fällt der Mann auf sein Angesicht vor dieser Frau, bekennt allen seinen Ehebruch, seine Schuld. Dann erzählte die Frau weiter, sie sieht nicht nur den Herrn Jesus, sie sieht manchmal auch einen Engelchor und hört ihn, wunderbar, den Dirigenten dort mit einem goldenen Taktstock, hört, wie sie singen, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehre, Harre meiner Seele, Harre des Herrn, ganz wunderbar ist das. Ab und zu sieht sie auch einen großen Engel neben Jesus, der hat ab und zu auch mal so eine Kerze in der Hand. Und nun fängt ihr Gesicht etwas an zu strahlen, manchmal ist das auch ein kleiner Engel, der hat so ein Blumenkörbchen, der streut manchmal Blumen rum. Und zweimal saß er schon auf meinem Schoß, er hat mich gestreichelt. Ich meine, jeder vernünftige Mensch muss schon sagen, da stimmt ja was nicht. Und nun, sie erzählte mir das alles freudestrahlend und ich betete in meinem Herzen, oh Herr Jesus, bitte gib doch Gnade, dass diese Mächte offenbar werden. Und wir aßen, sprach das Tischgebet und damit einmal sagt sie, da steht der Heiland. Ich sah sie an, ich sah ihn natürlich nicht. Und nun spricht der Heiland, meine Kinder, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, jedenfalls für uns beiden etwas. Und da steht auch der große Engel und da hat er gerade seine Kerze hingestellt. Ich sah sie natürlich nicht, die sah sie aber. Und in meinem Herzen betete ich, Herr Jesus, bitte offenbare doch, was das für Mächte sind, dass die Frau das auch erkennen kann. Zwinge sie doch, dass sie sich kundtun müssen. Und dann fragte ich, sagen Sie doch mal, beschreiben Sie mir doch einmal den großen Engel dort. Ja, sie guckt, ganz hellblonde Haare, wallend bis unten hin, mit einem goldenen Reif um die Stirn, hellblaue Augen, ein ganz weißes Gewand strahlend bis unten hin, mit einem goldenen Gürtel um die Hüfte. Und, ja, sag uns, und an Füßen, da beugt die Frau sie nach vorne. Ja, ich sag, und an den Füßen. Lackschuhe. Hat er noch nie angehabt. Sag, wie sehen die Lackschuhe denn aus? Schwarz. Hat er noch nie angehabt. Und ich sag, oh Herr, ich preise dich, dass du geoffenbart hast. Dann beschreiben sie nur mit den kleinen Engel. Lackschuhe. Und dann konnte ich der Frau von daher erklären, dass doch niemals ein Engel mit schwarzen Lackschuhen erscheinen wird. Und so begriff sie nun, dass es also falsche Geister waren. Ich muss euch sagen, das war erschütternd. Eine ganze Welt brach für diese Frau zusammen. Heiland, bist du nicht mein Heiland? Heiland, bist du ein Teufel? Das ist sehr erschütternd. Und dann war sie willig, was ich mit ihr betete. Und dann sagte sie, nun geht der kleine Engel weg, da war im Sommer, das Fenster stand offen, nun sitzt er im Fenster und winkt noch so traurig. Weint, dann war er weg. Und dann der große Engel, auch weg, aber der Heiland, dazu reicht ihre Kraft nicht mehr aus. Gut, sag ich, ich komme dann in der nächsten Woche noch einmal wieder, wir wollen dann weiter beten. Und sie beten auch weiter, dass Gott sie willig macht, ganz frei zu werden. Und als ich dann in der nächsten Woche wieder kam, da war eine andere große Prophetin bei ihr, auch mit einem bekannten Namen. Und die hat sie dann schon wieder so weit gesichert gemacht und festgemacht, dann war alles vorbei. Also das war wirklich Jesus, den die Frau gesehen hat. Gerade diese Sache mit dieser Frau ist darum so wichtig. Diese Frau hatte, bevor sie gläubig wurde, schon Gaben. Gaben der Hellseherei. Es gibt Menschen, die haben die Gabe der Hellseherei, auch wenn sie gar nicht gläubig sind. Zum Beispiel kann es sein, dass einer durch eine Straße geht und sieht mit einem Mal, wie aus einem Hause ein Sarg getragen wird. Dann weiß man, aha, dort in dem Hause, dort stirbt jemand. Und so gibt es viele andere Dinge. So hatte diese Frau vorher auch schon für ganz bestimmte Gesichter, die auch in Erfüllung kamen, so eintraten. Und dann war etwas Schlimmes bei ihr. Manchmal erschienen ihr nachts finstere Gestalten. Die haben sie sogar geschlagen, spürbar geschlagen. Sie sagte mir, ich habe nicht nachprüfen können, dass sie förmlich blaue Flecken gehabt hat. Und dann wurde sie gläubig in einer Pfingstgemeinde, bekam dann die Geistestaufe. Der Bruder legt ihr noch die Hände auf und sagt, da sieht sie Engel und sieht Jesus. Aber nun sah sie zwar auch nicht mehr, wenn irgendwo ein Sarg ausgetragen wurde, aber nun war etwas anderes dabei. Neben all dem Schönen und Guten, was sie dort so sah und erlebte, da sah sie in einer Vision, wie irgendein Bekannter starb. Und dann sofort hatte sie einen fürchterlichen Leichengeruch in der Nase. Es waren dieselben Geister, nur nun in Lichtgestalt. Ich weiß um Familien, wo es sich von Generation zu Generation vererbt hat, die Gabe der Hellseherei, des Hellfühlens, des Hellschmeckens. Alle diese Dinge gibt es. In der Lüneburger Heide in der Gegend, da sagt man Spökenkicker zu solchen Leuten. Spukgucker auf Deutsch. Vielleicht erinnern Sie sich, dass es in den deutschen Sagen Feen gibt, dass es Kobolde gibt und dass es auch dort so Geister der Bosheit gibt. Ich habe mit Menschen zu tun gehabt, bei denen alles der Fall war. Es gibt auch Geister, die nach dem Motto handeln, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Feen, gute Geister, in Anführungsstriche gute Geister. Ich habe erlebt, wie Menschen durch diese Geister vor Sünde bewahrt worden sind. Wie solche Geister Menschen vor Schaden bewahrt haben. Das waren Menschen, die gar nicht mehr an Jesus Christus glaubten. Ich habe erlebt, wie Menschen mit so Koboldgeistern behaftet waren. Da war eine Frau, auch sogar eine gläubige Frau, die sagte, mit einmal spürte sie irgendwo am Körper so einen Schmerz. Da guckt sie nach und dann sieht sie immer so drei waagerechte drei parallele Striche. Kratzer, regelrechte Kratzer, reingekratzt. Ganz egal, irgendwo am Körper, obwohl sie doch bedeckt war. Ein andermal erlebt diese Frau, dass sie irgendwas auf den Tisch legt, mit einmal nicht mehr da. Sie sucht und sucht, ist nicht mehr da. Am anderen Tag mit einmal sitzt, ach, da liegt es doch, an derselben Stelle, wo ich es hingelegt habe. Vielleicht meinen Sie, das sind so 10 Phoenix-Romane, die ich euch erzähle. Wenn wir wüssten, was in der unsichtbaren Welt alles geschieht. Ich habe da sehr, sehr viel mit erfahren. Solche Dinge gibt es also auch. Und wenn nun solche Menschen gläubig werden, dann passiert es oft, dass dieselben Geister bleiben. Nicht sofort, automatisch wird ein Mensch von seinen solcherlei Belastungen frei. Ich denke an ein junges Mädchen, die kam zum Glauben, bekehrte sich und eines Tages sagte sie, dass sie eine ganz besondere Gabe hatte. Nämlich, wenn irgendetwas zu Hause verloren war und die Mutti sagte, Klärchen, wo ist das und das? Da blieb sie einen Augenblick stehen und ging hin und holte das. Ob es unter dem Schrank war, zwischen der Wäsche war, wo es auch war. Sie ging hin und holte das. Nun, ich sagte ihr dann, das ist aber nicht von Gott. Nein, das ist eine schöne Sache. Nun, sagte sie, dann will ich auch davon loswerden. Und wir beteten miteinander und sie ging nach Hause. Und nach einiger Zeit hörte ich, die hat das wieder. Sag, Klärchen, komm mal her, ich habe gehört, du hast das wieder. Ja, ja, sag, wann hast du das denn? Ja, sofort, sagte sie. So, nun, ich will dir auch sagen, wie das kam. Zunächst einmal ist das eine Sache, die gar nicht so unangenehm ist. Man braucht niemals zu suchen, man liebt das, man wird angestaunt als ein Wunderkind und so liebt man die Sache. Und als dann die Mutti das nächste Mal fragte, Klärchen, wo ist das und das, da bist du so ein bisschen stehen geblieben, ein bisschen gewartet, du warst da innerlich noch nicht ganz los davon und dann kam es wieder. Ja, sagte sie, so war das. Dann fragte ich sie, willst du davon frei werden? Willst du in Zukunft genauso suchen müssen wie jeder andere auch? Ja, sagte sie. Gut, wir beteten noch einmal und dann sagte ich, wenn du jetzt nach Hause kommst, und mit die Frage klärchen muss das und das, dann sage sofort, ich weiß nicht und ich will es auch nicht mehr wissen. Sie muss heute suchen, wie jedes andere, wie jeder andere Mensch auch. Darin sehen wir einen anderen Grund. Man wird nicht automatisch frei, auch nicht von solchen Bindungen, von solchen falschen Gaben. Man muss es auch wollen, auch als Christ. Und so gibt es auch unter Christen viele Menschen, die haben so irgendetwas ganz Außerordentliches, etwas Besonderes. Und so etwas Besonderes, das macht einen immer auch besonders fromm. Es gibt viel mehr Menschen, als man es weithin meint, die besondere Eingebungen haben, besondere Gesichter haben, besondere Wahrträume haben, die irgendwie etwas Besonderes haben. Ich war bei einer Familie, wenn ich erzähle, ich könnte mit morgens früh erzählen, ich weiß, das geht nicht so. Die Tragik bei all den Berichten und bei den Erlebnissen, die ich gebe, ist die, wenn hier unter uns ein Mensch ist, der selber Geistesgaben hat oder zu einer Pfingst- oder charismatischen Gemeinde gehört, der wird sagen, du hast vollkommen recht. Das ist alles richtig. Das Schwierige bei Pfingstern ist, die sagen, alles, was du sagst, stimmt. Nur bei mir, das ist richtig. Ich habe erlebt, wie Prediger, namhafte Prediger der Pfingstbewegung, sich untereinander gestritten haben. Der eine sagte, deine Gabe ist falsch. Nein, sagt der andere, der Herr sagt mir, deine Gabe ist falsch. Der eine sagte, ich habe die Gabe der Geisterunterscheidung und der Heilige Geist zeigt mir, da stimmt was nicht. Und der andere sagte, so spricht der Herr, tu Buße, weil du mich betrübt hast. Wir merken, da kommt man nicht so auf diesem Wege an diese Menschen heran. die wissen ja, dass da überall was falsch ist. Da läuft man offene Türen ein, wenn man Pfingstern sagt, es gibt falsche Gaben. Natürlich wissen sie, gibt es falsche Gaben. Darum steht es auch in der Bibel, Propheten sollen reden, zwei oder drei, und die anderen sollen prüfen. Warum sollen die denn prüfen? Weil doch die Möglichkeit besteht, dass auch ein Prophet etwas Falsches sagen kann. Und nun soll die Gemeinde prüfen. Die Chefs der Gemeinde, führende, wirkliche, perfekte Leute in der Pfingstbewegung, die streiten sich oft, was echt und was unecht ist. Aber die einfachen Gemeindeglieder, die sollen nun prüfen können. Wir haben vor einiger Zeit einmal einen Holländer bei uns gehabt, einen Piet van Zupfen. Der hat einmal eine Bibelwoche gehalten, als wir noch Pfingstgemeinde waren. Und dann hat er eine grafische Darstellung gemacht, eine Tafel. Und zwar machte er neun Striche. Der erste Strich war ein Zehntel rot, neun Zehntel weiß. Der zweite Strich war zwei Zehntel rot, acht Zehntel weiß und so weiter bis unten. Neun Zehntel rot und ein Zehntel weiß. Und nun sagte er, das Rote bedeutet das Wirken des Heiligen Geistes in einer Geistesgabe. Sei es Prophetie, Vision, Zunge, Auslegung oder irgendetwas. Wenn also in einer Geistesgabe ein Zehntel vom Heiligen Geist gewirkt ist, dann ist die Gabe wert, abgegeben zu werden. Aber besser ist natürlich, wenn mehr vom Heiligen Geist ist und je mehr ein Mensch reift und wächst in der Erkenntnis und in der Heiligung, umso mehr wird der Heilige Geist dort sein, umso weniger eigener Geist. Aber das Beste, was er erlebt hatte, bei sich und auch bei anderen, war, dass eben neun Zehntel Heiliger Geist und nur ein Zehntel eigener Geist war. Eine Gabe, die hundertprozentig vom Heiligen Geist war, hatte er noch nicht erlebt. Und nun die Frage, wie soll man das nun herausfinden, was ist Heiliger Geist und was ist nicht Heiliger Geist? In Gütersloh hatten wir einen lieben Bruder, der später Baptistenprediger geworden. Und als ich auf dem Wege war und mich nach der Geistestaufe ausstreckte, da sprach ich auch mit ihm darüber. Und dann sagt er, weißt du, warum willst du eigentlich die Geistestaufe haben? Ich weiß, es gibt heute viele, die sich danach ausstrecken. Wenn ich in einer Gemeinde bin, dann predige ich Christus. Christus, den Gekreuzigten. Dann ist die Gemeinde befriedigt. Vor kurzem war er auch in einer Versammlung und sagte er damals, die strecken sich auch aus nach den Geistesgaben und nach der Geistestaufe. Und ich habe ihnen den gekreuzigten Christus und den auferstandenen Christus gepredigt. Und hinterher wollte keiner mehr die Geistestaufe haben, weil die in Jesus alles gefunden hatten, was sie brauchten. Wunderbar. Ich habe mich damals von diesem lieben Bruder leider nicht belehren lassen. Ich habe mich weiter ausgestreckt. Als ich mittendrin in der Pfingstpfarrei war, hatten wir einmal in Hannover eine Pfingstkonferenz. Und da gab dieser Bruder als Baptistenprediger im Namen der dortigen Baptistengemeinden ein Grußwort ab. In der großen Pfingstkonferenz. Hinterher sprachen wir miteinander. Und dann stelle ich fest, dass er selber Charismatiker ist. Dort in allen Gemeinden gibt es ganz bestimmte charismatische Kreise, die versammeln sich einmal in der Woche und dann wird dieser charismatische Gottesdienst gehalten. Aber, sagt er, bei uns geht es ganz nüchtern zu. Jede Gabe, die gegeben wird, jede Vision, Botschaft oder was es auch gibt, wird immer hinterher geprüft. Dann sprechen wir darüber und dann können wir feststellen, Sie mal, das Erste, das war wirklich vom Heiligen Geist. Aber da, bei dem Punkt, da hat der Heilige Geist aufgehört, aber weil du nicht in der richtigen Stille warst, hast du in deinem eigenen Fleisch und in deinem eigenen Sinn weitergeredet. Oder umgekehrt, da wird dem Fleisch angefangen, da fängt der Heilige Geist an und so wird das alles seziert. Natürlich kann es auch sein, dass denn der eine sagt, nein, der Anfang, der war echt. Hinterher fing er an, falsch zu werden. Nun, der andere sagt, ich habe ganz genau gemerkt, der fing es im Fleisch an, aber mit einem Mal, dann hat er im Gastvater gesprochen. Und dann habe ich den lieben Bruder gefragt, sag mal, hast du auch Gaben? Ja, auch Sichte, Auslegung. Ach, sag ich, kannst du mir vielleicht einmal deine letzte Botschaft und dein letztes Gesicht einmal so sagen? Das wirst du wohl noch wissen. Ja, und dann sagt er dies und das war genau so ein blödes Zeug, wie man das in der Regel immer erfährt. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, bist du dir hundertprozentig sicher, dass das der Heilige Geist war? Ja, sagt er. So richtig auch nicht. Manchmal kommen mir auch Zweifel, ob das richtig ist. Dann konnte ich ihm nur sagen, warte, lieber Otto, ich gebe dir nur einen Rat. Hüte dich, noch jemals in deinem Leben zu sagen, so spricht der Herr. Wenn du nicht mal genau weißt, ob es wirklich der Herr ist. Aber er ist mittendrin. Da war später auch der Pitt von Zupfen und hat dort weitergemacht. Seht mal, das ist die Not. Es gibt Menschen, die das erkennen. Das ist was Falsches. Wie? Das wissen sie alle. Ich sprach vor kurzem noch mit einem Mann, der auch sehr gefangen ist in der ganzen Bewegung. Und er sagte, ja, ich habe ja auch erkannt, wie viel falsch ist. Und der Mann hat sogar gesagt, 99,9% werden bestimmt falsch sein. Aber 0,1%, das kann doch richtig sein. Dann sagte ich ihm, um dieses 0,1%, das eventuell richtig sein könnte, schluckst du nun alles, was gegeben wird. Nimm es an. Es könnte ja doch was richtig sein. Wie soll man denn bei dieser Fülle der Gaben dieses 0,1% herausfinden? Ich war einmal sehr erschüttert, als ich mit einem Missionar aus den Philippinen sprach, der wirklich einen sehr großen und guten Dienst dort tut, auch Pfingster, das ist wieder das Erschütternde. Und dann sagte er mir, da der damals lebende Weltpfingstführer aus Amerika, der hat selber gesagt, dass etwa 95% aller Gaben in den Pfingstbewegungen falsch sind. Wenn also ein leitender Pfingster sagt, etwa 95% aller Geistesgaben sind falsch, dann frage ich wirklich, wie soll man die restlichen 5 erkennen? Wenn schon ein, na, der da drin steht, sagt 95%, dann wird das wirklich ein entscheidendes Licht auf die ganze Bewegung. Als ich dann das Erlebnis in der spätrigen Bewegung hatte und all die anderen Erlebnisse und mit einmal spürte, wie die ganzen Botschaften so Gummibotschaften sind. Nichts sagen oder alles sagen, wie diese Botschaften, dieser ganze Gabendienst irgendwie immer abhängig ist auch von der geistlichen und theologischen Erkenntnis des Gabenträgers. Wenn da nun so ein junges Gotteskind, jetzt gerade bekehrt war, Geist getauft wurde und Gaben hatte, dann waren in der Regel auch diese Gaben so simpel und manchmal sogar sachlich nicht richtig. Wenn natürlich ein gereifter Mann oder eine gereifte Frau theologisch geschult und auch intelligent eine Botschaft abgibt, dann hat das Hand und Fuß. In der Pfingstbewegung sagt man in der Regel, die Gaben müssen anhand der Bibel geprüft werden. Wenn ich nun heute Abend eine Botschaft abgebe, etwas ganz Simples, mit einem Mal sage ich, meine Kinder, ich habe euch lieb, spricht der Herr. Ist das sachlich richtig? Natürlich hat uns der Herr Jesus lieb. Aber ob das im Augenblick gewirkt ist durch den Heiligen Geist, ob Jesus es selber war, der aus mir gesprochen hat, das ist wieder eine andere Frage. Wenn also ein intelligenter, geistlich geschulter Mensch eine Botschaft abgibt, wird er niemals etwas Falsches abgeben. Es wird immer sachlich richtig sein. Tragisch wird die Sache erst, wenn es um persönliche Botschaften geht, wenn es um Weisungen geht. Vor kurzem sprach ich mit einer lieben Schwester, die war auch in einer Pfingstbewegung, und dann erlebten sie etwas Erschütterndes. Ihr Bruder bekam mit einem Mal von einer Gabenträgerin, ich weiß nicht, jedenfalls, von wem war es nicht, jedenfalls, er bekam den Auftrag von Gott, eine Frau zu heiraten, die 30 Jahre älter war als er. Ja, und wenn Gott das sagt, dann muss man das auch tun. Und er tat das auch. Und dann kam das Fiasko hinterher. Es war wirklich, die haben sich scheiden lassen. Aber sie lebten nebeneinander her. Die Frau war gar nicht mal richtig gläubig. Und so war das ein Stück Hölle auf Erden. Und dann erlebten sie, das war falsch. Sie selber, diese Schwester, die mir das erzählte, erlebte auch so viel Negatives in der Pfingstbewegung. Und sie sagte mir, dass einige dort der Gemeindeglieder sich das Leben genommen haben, weil sie in eine solche Angst hineinkamen, sich am Heiligen Geist zu versündigen. Dann sind sie abgehauen und woanders hingezogen und sind prompt wieder in eine andere Pfingstgemeinde hineingegangen. Und das ist das Unheimliche dabei, dass solche Erfahrungen oft gar nicht mal dazu führen, die letzte Konsequenz zu ziehen. Das sage ich einmal als Mann. Dass Frauen, die vielleicht etwas seelisch veranlagt sind, da hineinrasseln, das könnte man ja verstehen. Man sagt, Frauen sind etwas seelisch, sind dafür etwas empfindlicher. Aber dass Menschen, die in der Wirtschaft ihrem Mann stehen, Professoren, dass sogar auch Ingenieure und dergleichen mehr genauso in Zungen reden und Weissagungen haben und Prophezeiungen haben. Das erschüttert einen. Ich war von einem Ingenieur, ein sehr intelligenter Mann, ein lieber Mensch, auch fromm, ich bin überzeugt, er ist ein Gotteskind. Der kann prima predigen. Wenn er das Wort auslegt, dann muss man ja dazu sagen. Wenn der Mann aber seinen Mund auftut und sagt, so spricht der Herr, dann kann man nur den Kopf schütteln. Einmal habe ich ihm gesagt, warst du lieber Max, wenn du nun deine Botschaften abgibst, dann fehlt bei dir immer noch ein Wort. Was denn? Ja, sage ich, wenn du am Ende sagst, so spricht der Herr, dann musst du deinen Namen hinzusetzen. Dann ist die Botschaft richtig. Aber wenn du das nicht tust, dann könnte man ja meinen, es könnte der Herr Jesus sein, der das gesagt hat. Dann war der Mann so schockiert, dass einer ihm das wagte zu sagen, und er sagte, und wenn ich nur ein einziges Mal erfahren würde, dass ich ein einziges Wort geredet habe, nicht durch den Heiligen Geist gewirkt, ich will Buße tun in Sack und Asche. Mit einem seiner Mitarbeiter sprach er später, auch ein leitender Führer in der Pfingstbewegung, und erwähnte das von diesem Bruder. Ja, weißt du, sagt er, das weiß ich wohl, dass bei dem falsch ist, nicht in Ordnung ist, bei seinem Gabendienst. Und dann gibt es in Süddeutschland ein Glaubenshaus, das eine große Prophetin, eine Stätte hoher Offenbarungen hat man das genannt. Und dann sprach ich auch mit einem Pfingstprediger darüber, weil aus den Pfingsttagen auch dort viele Menschen, viele Brüder dienen. Und sagte ihm das. Ach, weißt du, sagt er, das wissen wir alle, dass bei der Schwester da was nicht stimmt, dass sie falsche Botschaften abgibt. Was sage ich? Aber so viele von euren Predigern, die predigen dort. Wie können wir das denn tun, wenn wir wissen, dass die Frau falsche Gaben hat? Ach ja, sagt er, das ist eine liebe Frau und es geht ja auch um die Seelen, die da sind, und so ein bisschen sprechen die ihr wahrscheinlich auch nach dem Munde. mit ihr. Jetzt sind wir an den Punkt gekommen, wo es morgen weitergehen muss. Alle Erfahrungen, alle Erlebnisse können diese Menschen nicht mehr führen. Bei uns war ein Bruder, der evangelisiert, auch ein Pfingstbruder, als wir noch Pfingster waren. Und ich habe ihm so alle meine Nöte gesagt. Ja, sagt er, warst du, du läufst bei mir offene Türen ein. Ich bin nun 26 Jahre lang Christ, 26 Jahre lang Pfingstler und 26 Jahre lang habe ich Not mit den Pfingstern. Das kenne ich ja alles, das weiß ich ja alles. Und ich sagte, du bist immer noch Pfingster. Wenn du weißt, dass in deiner Gemeinde eine Gabe falsch ist und du stehst nicht auf und sagst falsch, machst du dich schuldig. Bist du ein Heuchler vor Gott? Bist du ein Verführer? Wenn du das aber tust, jedes Mal, wenn du spürst, die Gabe ist falsch, wenn du aufstehst und den Mann zur Rede stellst oder die Frau zur Rede stellst, dann wirst du ganz gewiss nicht mehr länger in deiner Pfingstgemeinde bleiben können. Er blieb aber. In der Bibel steht von den falschen Lehrern, sie haben ein Brandmal in ihrem Gewissen. Ich möchte eine Behauptung aufstellen. Jeder Gabenträger trägt ein Brandmal in seinem Gewissen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Ich sagte Ihnen gestern, als ich die erste Mal die Zunge hatte, dann kam bei mir Bedenken, ob das wohl echt ist. Ich ging hin und ließ mich prüfen. Als ich meine ersten Botschaften abgab, meine erste Prophetie abgab, da ging ich hin zu berufenen Gabenträgern, die die Gabe auch der Geisterunterscheidung hatten, und ließ mich von ihnen prüfen. Natürlich prüften sie, und das stimmte. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist jeden Gabenträger nicht nur einmal, mehrere Male in seinem Herzen unruhig gemacht hat. Ob das wohl stimmt? Das liegt einfach in dem Charakter des Heiligen Geistes, der ein Geist der Wahrheit ist, dass er die Gotteskinder nicht ungemahnt und ungewarnt den Weg gehen. Ich habe mit einer Frau gesprochen, einer großen Prophetin, und habe sie überführt, Stück um Stück ihrer falschen Gaben. Dann lag die Frau auf ihren Knien und hat vor Gott Buße getan und hat bekannt, dass ein falscher Geist sie geleitet hatte. Das hat ein paar Tage gedauert. Dann hat sie weiter gebotschaftet. Darum wage ich einfach zu sagen, jeder Gabenträger trägt ein Brandmal in seinem Gewissen. Denn der ist nicht nur einmal gemahnt worden. Vor kurzem sprach ich mit einem großen, sind alle solche großen, großen Prediger. Wohin der kommt, da geschehen Erweckungen. In Pfingstkreisen, in kirchlichen Kreisen, in freikirchlichen Kreisen, überall dient er. Er hat eine ungeheure Gabe, auch Begabung. Er sieht auch Engel, auch die Sünden der Einzelnen. Da kommt eine Frau zu ihm, nein, er wird zu einer Frau gerufen, die im Bett krank liegt, eine Gläubige. Also eine gläubige Frau, die schon lange im Bett krank liegt. Das hat er schon was zu sagen. Und dann kommt er zu ihr hin und betet, Herr Jesus, zeige mir doch, warum ist die Frau dort im Bett krank? Und dann sieht er in einer Vision, wie der Mann dieser Frau in das Zimmer kommt, mit der Lohntüte in der Hand. Und die Frau, die dort im Bett liegt, sagt, her mit der Lohntüte. Hast du auch nichts rausgenommen? Nein. Und die Lohntüte verschwindet in deren Kopfkissen. Dann kommt der Sohn ins Zimmer, alles in einer Vision. Mit der Lohntüte in der Hand, her mit der Lohntüte. Hast du auch nichts rausgenommen? Nein. Nimmt die Lohntüte und reicht ihm groß diese 50 Pfennig, das eine verschwindet in deren Kopfkissen. Die Sache ist klar. Die Frau ist krank, weil sie geizig ist. Oder habt oder geldgierig ist. Logisch. Und dann sagt er, Schwester, darf ich einmal hinter dein Kopfkissen greifen? Und dann sagt er sie, was willst du denn da? Warum denn? Warum denn? Das ist natürlich verblüffend, wenn das so offenbart wird. Aus dem und dem Grunde ist der Mann krank. Wenn er nun seine Sünde bekennt und lässt, dann wird er frei. Dann habe ich dem Mann gesagt, weißt du, hat sie noch niemals Bedenken gehabt. Offenbare Hellseherei, das will ich dazu sagen. Ne? Das ist so typisch Hellseherei, wie das habe ich oft genug erfahren. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du niemals Bedenken gehabt über deine Gaben? Ja, sagt er natürlich. Aber wenn irgendwelche Bedenken auftauchen, dann versammeln wir uns in unserem Brüderteam. Da sind wirklich gereifte, geistliche Brüder und dann wird gebeten. Und ein paar Mal wurde bei mir auch schon etwas festgestellt, warum dann diese falschen Gaben kamen. Und dann tut er wieder Buße und dann geht die Sache wieder in Ordnung. Und dann sagte ich ihm dazu, ich sage dir, deine Gaben sind falsch. Und wir haben stundenlang miteinander gesprochen. Du wirst ganz gewiss auch noch hinterher an unser Gespräch denken. Ich glaube einfach, dass der Geist Gottes an dir weiter arbeitet und nicht, dir nicht Ruhe lässt. Ja, sagt er, weißt du, wenn du ja der Erste gewesen wärst, der mir das gesagt hätte, dann vielleicht. Aber nun haben ihm das ja schon mehrere gesagt. Und das Gespräch endete dann damit, dass er mich so quasi im Namen des Herrn verfluchte, weil ich gesagt habe, dass er unter der Leitung eines falschen Geistes steht. Wir haben heute Abend noch nicht über das Wort Gottes gesprochen. Als ich dahin kam und immer mir durchschaute, dass nicht nur hin und her etwas falsch war, dass nicht nur das meiste falsch war, als ich dann daher kam und merkte, es war alles falsch, bei mir und bei den anderen. Ich habe bei jedem Gabenträger in meiner Gemeinde gebetet. Herr Jesus, ich habe Sinn. Herr Jesus, wenn das dein Heiliger Geist ist, der durch den anderen redet, dann bestätige ich. Wenn es aber nicht dein Heiliger Geist ist, dann zwinge den anderen Geist, sich so Kunst zu tun, dass man ihn mit der Vernunft erkennen kann. Denn wenn ich ihm sagen würde, der Geist zeigt mir, deine Gabe ist falsch, dann weiß ich ja, was daraus kommt. Dann sagt er, nein, der Geist zeigt mir, bei dir stimmt was nicht. Darum betete ich, dass man das über die Vernunft erkennen kann. Und dann geschah es auch im Laufe der Zeit, dass diese Gaben, die betreffenden Abgaben, auch sachlich falsch wurden. Und wenn dann die anderen Geschwister zu mir kamen und sagten, Bruder Hedding, ob das wohl richtig war, dann war der Augenblick da, dass ich mit den Gaben zu den Betreffenden hinging und sie überführte. Und dann haben sie dasselbe erkannt. Und als ich das bei den anderen erlebte, habe ich das bei mir auch gemacht. Habe ich auch für mich gebetet. Herr Jesus, wenn das dein Heiliger Geist ist, der aus mir redet, dann bestätige ich. Ich war ja überzeugt, das war der Heilige Geist. Wenn es aber nicht dein Heiliger Geist sein sollte, ich war ja überzeugt, es war der Heilige Geist, aber wenn es wirklich nicht dein Heiliger Geist sein sollte, dann zwinge auch den falschen Geist in mir, sich zu offenbaren. Ich war davon überzeugt, es war der Heilige Geist. Und dann geschah es. Dann gab ich falsche Botschaften ab. Zuerst, naja, als Pfingster war es man hier die Erklärung. Ich war nicht in der Stille genug, nicht in Verbindung mit Jesus genug, irgendwas. Von daher kommen dann falsche Botschaften. Aber ich habe weiter gebetet, Herr Jesus, bitte, wenn es nicht dein Geist ist, zwinge den anderen Geist, sich zu offenbaren. Und dann hat Gott es einfach nur geführt oder gezwungen. Dann gab ich Botschaften ab, die falsch waren. Da erkannte ich, also auch aus mir spricht ein anderer Geist. Jesus, mein Herr, hat ihn gezwungen. Und so kam ich von mir selber los. Erst einmal, dass ich nicht mehr Botschaften abgab, keine Weissagung mehr abgab. Ich erkannte das bei den anderen auch. Und die meisten in unserer Gemeinde nahmen das Zeugnis an und ließen sich auch lösen. Auch die Frau, die da den Herrn Jesus gesehen hat, wir haben miteinander gebetet, die hat keinen mehr gesehen. Die Leute, die Visionen hatten, die hatten keine Visionen mehr. Die Leute, die Stimmen hörten, die hörten keine Stimmen mehr. Nachdem sie es erkannt hatten und willig waren, frei zu werden, wir miteinander gebetet haben. Und jetzt kommt der Punkt, von dem ich gestern Abend sagte, wo es dann morgen Abend weiterfahren werde. Also so weit war, dann bin ich irre geworden. Irre an Gott und irre an seinem Wort. Ich habe gesagt, Herr Jesus, du hast in deinem Wort gesagt, wenn schon ein Vater seinen Kindern gute Gaben geben kann, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Ich habe dich um den Heiligen Geist gebeten. Ich habe jahrelang vor dir gelegen, geschrien und gefleht, gefastet um die Taufe mit dem Heiligen Geist. Du hast mir die Geistentaufe geschenkt. Und es war ein falscher Geist. In deinem Wort steht, wer in Zungen redet, der bete um die Auslegung. Du hattest mir die Zunge gegeben. Ich habe dich um die Auslegung gebeten und sie war falsch. In deinem Wort steht, eifert um die geistlichen Gaben, am meisten, dass ihr weissagen könnt. Ich habe dich gebeten um die Gabe der Prophetie, der Weissagung. Was hast du mir gegeben? Eine falsche Gabe. Bist du schlechter als ein irdischer Vater? Gibst du den Teufel, wenn wir dich um den Heiligen Geist bitten? Gibst du was Schlechtes, wenn wir dich um was Gutes bitten? Ich kann nur sagen, ich bin irre geworden. Das waren Abgründe, in die ich da hineingekommen bin. Und immer in der panischen Angst, sich am Heiligen Geist zu versündigen. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, das ist absurd. Du bist gut. Du bist die Wahrheit. Dein Wort ist wahr. Es kann nur bei mir liegen. Bitte gib mir Antwort aus deinem Wort. Ich war ja Prediger. Ich kannte das Wort. Aber ich habe gesagt, bitte gib mir Antwort aus deinem Wort, als Paulus vor gut 1900 Jahren den ersten Korintherbrief geschrieben hat, in der Leitung deines Heiligen Geistes. Da hast du doch ganz gewiss auch an uns heute gedacht. Bitte gib mir Antwort aus deinem Wort für heute, damit ich begreife, worin der Irrtum liegt, der ja nicht nur bei mir liegt, sondern bei den anderen auch. Und dann schenkt es der Herr, wie ein Mosaikbild, Steinchen für Steinchen, Stück um Stück, mit einem Mal begriff ich von seinem Wort her, auf welch einem Holz liege, ich mich befunden habe. Und wie nicht nur ich, sondern wie ein großer Teil der Christenheit eine völlig falsche Erkenntnis hat über das Wort Gottes. Und darum sind wir auch so offen für die falschen Lehren. Morgen wollen wir uns also von der Bibel her mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe hier noch einige Botschaften, aber die kann ich nicht mehr vorlesen, weil die Zeit zu kurz ist, damit Sie einmal einen Einblick bekommen, überhaupt, wie nun dieser Gabendienst überhaupt vonstatten geht. Eines, das will ich noch einmal sagen. Es ist nicht nur eine Lehre, es sind Geister, mit denen wir es in der Pfingstbewegung zu tun haben. Darum ist es auch so unheimlich schwer, da herauszukommen und so unheimlich leicht, da hineinzukommen. Und darum geht es, wo liegt da der Irrtum? Wo liegt da der Fehler, dass die Christen so leicht geneigt sind, da hineinzukommen? Da muss doch irgendwie in der Erkenntnis und in der Wortverkündigung etwas fehlen. Gestern fing es damit ja an, wie kam ich da hinein? Und darum wollen wir dann morgen sprechen. Ich muss euch also wieder so spannend entlassen. Bitte, nehmt es mir nicht übel, aber ich kann das dann nicht anders. Wir wollen noch miteinander bieten. Herr Jesus, bei all dem, was ich heute Abend gesagt habe, glaube ich an dich. Glaube ich, dass du der Sieger bist. Ich rufe deinen Sieg aus über all die Macht der Finsternis. Ich rufe deinen Sieg aus über all die betrügerischen, verführerischen und verwirrenden Geister. Ich weiß, dass dein Heiliger Geist stärker ist. Der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit führen will. Du kennst unsere Herzen heute Abend. Du weißt, wer in unserer Mitte ganz offen ist oder ganz offen war, auch für all das Falsche. Du weißt, in welchen Herzen heute Abend Widerspruch ist gegen das, was ich gesagt habe. Du weißt auch die Herzen, die offen sind und die Wahrheit erkennen wollen. Ich weiß, dass du der Sieger bist, dass dein Heiliger Geist doch auch jeden in seinem Gewissen überführen kann, was Wahrheit ist. Ich bitte dich, bewahre uns. Ich weiß, deine Hand ist erhoben, sie behält den Sieg. Schenk, dass wir alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das bist du, lieber Herr Jesus, selber. Amen.